Ich vermute, diejenigen, die hier in der Kirche sitzen, haben mich bereits auch schon am Anfang der Predigt gehört. Ich darf an dieser Stelle die digitale Gottesdienstgemeinde ganz herzlich begrüßen und Sie können jetzt auch meine Stimme hören. Und für die, die den Anfang gehört haben, dürfen den Anfang jetzt nochmal hören, damit Sie vor Ihren Computern und Bildschirmen wirklich auch alles mitkriegen. Wir haben den 20. Sonntag nach Trinitatis, die sogenannte festlose Zeit, aber nicht eine Zeit ohne Themen. Das Thema des ersten Sonntags dieser Zeit, Trinitatis, das sagt schon der Name, es geht um den dreieinigen Gott oder den dreifältigen Gott. In den nachfolgenden Sonntagen, so auch heute am 20. Sonntag nach Trinitatis, gibt es immer ein eigenes Thema. Und dieses Thema kann man, wenn man aufmerksam den Wochenspruch hört oder die Schriftlesung, die ja diesmal identisch ist mit dem Predigttext, oder aber auch dem Psalm, der gebetet wird, raushören. Im Wochenspruch hieß es bei Micha, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und auch aus dem Predigttext, den wir wie gesagt schon gehört haben, hören wir von Ehe und Ehescheidung. Es geht an diesem Sonntag um Regeln und Ordnungen im Leben. Wenn wir jetzt auf diese Ordnungen schauen, dann haben wir tatsächlich zwei Texte, die für den heutigen Sonntag bestimmt sind. Sie stehen direkt hintereinander in der Bibel. Der erste, wo die Pharisäer zu Jesus treten und fragen, wie das eigentlich mit der Scheidung ist. Der zweite, der in der Lutherbibel mit die Segnung der Kinder überschrieben ist. Zum ersten Text. Zusammenleben braucht Regeln und Ordnungen. Früher gewann man diese Regeln und Ordnungen aus der Religion und begründete sie damit, dass es so ist, weil Gott es so will. Heute gewinnen wir unseren Regeln und Ordnungen aus staatlich erlassenen Gesetzen, bei uns in unserem Land, in einem Land, das eine christliche Prägung hat. Und vieles von dem, was christliche Werte sind, christliche Ethik, christliche Haltung, bildet sich in diesen Gesetzen ab. Und vieles von dem, was christlich für wahr gehalten wird, mit einem religiösen Blick für gut für den Menschen und für alle Menschen, für gut für diese Welt, das bildet sich in Haltungen in unserer Gesellschaft ab. Regeln aber ändern sich. Wenn wir uns ein bisschen den Hintergrund von dem angucken, was die Pharisäer fragen. Natürlich, wie immer in Geschichten, die wir in der Bibel kennen, Jesus lehrt und die Pharisäer kommen etwas hinterhältig angeschlichen und wollen Jesus versuchen, dass er möglicherweise etwas Falsches sagt und dann haben sie ihn. Wie ist das also, wenn ein Mann sich scheidet von seiner Frau? Es ist in der Bibel, im ersten Teil der Bibel, den wir Altes Testament nennen oder auch hebräische Bibel, ist etwas beschrieben, wie es aussieht mit Ehe und Ehescheidung. Tatsächlich, und das war außergewöhnlich im jüdischen Recht, ist Scheidung erlaubt gewesen. Interessant übrigens auch an dieser Scheidung, der Scheidebrief wird hier erwähnt, war das einen Rechtsstatus, den Frauen erwerben konnten. Völlig ungewöhnlich, und aus dem Wort allein Scheidebrief hört man das gar nicht. Es war so, dass wie in vielen alten Kulturen, nein, in jeder alten Kultur und in einigen Kulturen heute noch, dass Frauen keine eigenen Rechtspersonen waren, sondern Frauen gehörten zum Hausstand des Mannes. Wenn wir an das 10. Gebot denken, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Haus und alles, was ihm gehört. Dazu gehören auch die Kinder dazu. Wir kennen noch einen Ritus in unserem Traugottesdiensten, der von Brautpaaren immer gern gewünscht war, weil man ihn so wunderbar in Hollywood-Filmen immer wieder erlebt, nämlich, dass die Braut sagt, ich möchte von meinem Vater zum Altar geführt werden. Das ist im familiären Kontext sicherlich wunderschön. Allerdings ist da auch noch ein kleiner Rest von einem gewissen Übergaberhythmus und Übergaberitus von dem Eigentum des einen in das Eigentum des anderen darin versteckt. Die Frau, die Tochter, gehört zum Hausstand des Vaters, wird vor den Altar geführt und in den Hausstand des Mannes übergeben. Es gab einen Punkt, wo tatsächlich im jüdischen Recht Frauen eigene Rechtspersonen werden konnten, nämlich durch den Scheidebrief. Wenn sie rechtskräftig geschieden waren, konnten sie mit diesem amtlichen Dokument tatsächlich geschäftsfähig sein, eigene Geschäfte führen, arbeiten, eigenes Geld verdienen. Das war etwas ganz Außergewöhnliches. Was in der Ehe in damaliger Zeit selbstverständlich war und unserem heutigen Eheverständnis nicht mehr entspricht, ist, dass Ehen kein Vertrag, wie wir das heute kennen, zwischen zwei Menschen waren, einem Mann, einer Frau, nach unserem heutigen Rechtsverständnis einer Frau, einem Mann oder Menschen, die vielleicht sich geschlechtlich gar nicht zuordnen können oder wollen. Damals war es eine ganz klare Regelung. Das, was wir oft bei Menschen aus orientalischem Kontext kritisch betrachten. Wie kann es nur sein, dass Ehen gestiftet werden, dass schon Kinder einander versprochen werden, dass sie später einmal heiraten? Das ist in jüdischer Tradition so gewesen, das ist in christlicher Tradition so gewesen, und erst mit der Aufklärung entstand überhaupt die Idee, dass die Ehe eine Beziehung sein kann, wo zwei Menschen sich füreinander entscheiden, weil sie sich lieben und das Leben miteinander verbringen wollen. Ehe war ein Vertrag, den zwei Familien miteinander geschlossen haben. Jesus reagiert deswegen auf die Anfrage der Pharisäer so, dass er die Möglichkeit des Scheidebriefs, ich vermute nicht, weil er Frauen Rechtsfähigkeit schafft, sondern weil er der Familie Verbindlichkeit und Sicherheit schafft, kritisch anspricht und sagt aus Schwäche. Nämlich, der Zweck der Ehe ist damals ein ganz anderer gewesen. Die Ehe war dazu da, um Menschen zu versorgen. Übrigens so, wie es im Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben will. Es ist nicht etwa so, dass es 9 Gebote für Erwachsene gibt und 1 für Kinder, in denen ihnen besonderes Wohlverhalten nahegelegt wird. Sei nicht so frech zu deinen Eltern. Das meint dieses Gebot nicht. Dieses Gebot meint, kümmere dich um deine Eltern, wenn sie alt sind. Wenn sie nicht mehr die Leistung bringen und aufs Feld gehen können und arbeiten, schick sie dann nicht vor die Tür und lass es dir egal sein, was mit ihnen ist. Kümmere dich um deine Alten. Und das war genauso der Sinn der Ehe, dass sich gekümmert wird, dass jemand da ist. Wir reden von Zeiten, in denen es noch kein Rentensystem gibt. Wir reden heute aber nicht kritisch über das Rentensystem, das wir haben. Es gab eine Versorgung der Alten dadurch, dass die Jungen da waren. Übrigens auch hier in einer sehr interessanten Tradition, die uns gar nicht so zu eigen ist, da heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hangen. Offensichtlich gab es hier die Tradition, dass das Paar nicht zum Hausstand des Vaters und der Mutter weiterhin gehörte, sondern vom Mann, sondern zum Hausstand der Frau. Ungewöhnlich. Darf ich mal gerade ein paar Handzeichen fragen? Wie viele von Ihnen, die hier sitzen, sind verheiratet? Das sind einige. Lassen Sie die Hände einen Moment oben. Alle die, die im Hausstand der Gattin leben, lassen mal ihre Hände oben. Das ist nicht gut biblisch. Das war damals so. Aber wir sehen an alledem, Rechtsverhältnisse ändern sich. Schon von Mose zu Jesus, dass Jesus eine neue Deutung bringt, aber auch heutzutage. Heute ist eine Ehe ein Vertrag zwischen zwei Menschen mit Rechten und Pflichten, der nach gesetzlichen Regelungen geschlossen wird. Es ist völlig unromantisch, aber ich stehe da, wenn ich das sage, in guter Tradition mit Martin Luther, der sagt, die Ehe ist ein weltlich Ding. Hier ist ein Vertrag geschlossen, den man kritisch sehen kann. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte nicht heiraten, ich möchte lieber so zusammenleben. Es gab Menschen in der Vergangenheit, die sagten, wir wollen gerne heiraten, aber wir haben leider nicht das passende Geschlecht, um ein Ehepaar zu sein. Das hat sich ja glücklicherweise inzwischen geändert. Es gibt Menschen, die entscheiden sich für die Ehe. Und das schafft einem gewisse Vorteile. Und ich rede jetzt nicht nur über Steuer. Ich erlebe in meinem Freundeskreis, wo viele Menschen nicht geheiratet haben, dass sie, wenn sie langsam älter werden, so wie ich auch, sagen, jetzt heiraten wir doch. Und das hat für Menschen, die älter werden, vor allem den Grund, was ist, wenn mein Partner, meine Partnerin krank ist, in der Intensivstation liegt. Verheiratet sein schafft einem das Recht, die Ehefrau, den Ehemann in der Intensivstation besuchen zu können. Erbschaftsmäßig hat das etwas zu tun. Das heißt, die Ehe ist ein Rechtsstatus, mit dem man Möglichkeiten erwirbt, zum Beispiel beim Besuch auf der Intensivstation für die Fürsorge des Partners oder der Partnerin. Wie es rein rechtlich ist und wie es sich dann tatsächlich anfühlt, ist nochmal etwas anderes. Viele Paare, für die ich den Traugottesdienst gemacht habe, haben mir auf die Frage gesagt, warum eigentlich wollen Sie sich denn trauen lassen? Sie sind doch schon verheiratet, wenn Sie zum Trauen kommen. Dass viele sagten, ich fühle mich eigentlich erst so richtig verheiratet, wenn ich in der Kirche war. Ich finde, das ist ein gutes Gefühl und es ist ein nachvollziehbares Gefühl und es ist auch gut und richtig, wenn Menschen sagen, wenn ich meiner Kirche und meinem Glauben verbunden bin, dann soll das auch in einer Kirche stattfinden. Es verliert nicht den Rechtsstatus. Und die zweite beliebte Frage in Traugesprächen, was ist, wenn ich auf die Traufrage Nein antworte, ist die Antwort eine ganz einfache. Es passiert nichts. Man ist weiterhin verheiratet, das ist man nämlich schon. Und nun liegt es an Pfarrer oder Pfarrerin, wie man damit umgeht. Wenn die Personen, die gefragt werden, ob sie sich lieben, ehren und so weiter wollen, Nein antworten, dann wäre das zum Beispiel eine Gelegenheit, den Gottesdienst an dieser Stelle zu beenden, weil es geht ja in diesem Gottesdienst um die Einsegnung einer Ehe. Oder aber man beschreibt die Krise, in der man sich befindet und sagt, was machen wir denn jetzt? Eigentlich sind wir doch hier, um zueinander Ja zu sagen, was ist passiert? Und dann sind wir an der Krisenbewältigung. Auch das ist etwas, was ja sozusagen sehr stark traditionell an die Kirche gebunden ist. Ordnungen brauchen wir im Leben, aber Ordnungen sind nicht immer gleich. Ordnungen verändern sich, weil unsere Erkenntnisse wachsen. Der zweite Text, der uns heute aufgegeben ist als Predigttext, redet von der Segnung der Kinder. Hören Sie sich diesen Text mal an, als würde er nicht von Jesus erzählen. Weil wir wissen ja, bei Jesus ist sowieso alles ganz anders als bei den Menschen. Da ist ein erwachsener Mann, zu dem sollen Kinder geführt werden, dass er sie anrührt, und zwar berührt leiblich. Und dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die regen sich darüber auf und sagen, das kann doch nicht sein. Dieser Mann aber widerspricht ihnen und herzt und küsst diese Kinder und streichelt sie. Wenn wir das heute hören, denken wir doch eher an Kindeswohlgefährdung. Das ist aus unserem heutigen Erfahrungsschatz auch die genau richtige Reaktion auf die Geschichte, wenn wir sie nicht als Jesus-Geschichte hören. Der Grundstein dafür ist aber tatsächlich schon in dieser Geschichte gelegt, wie wir sie im Markus-Evangelium mit Jesus lesen. Die Jünger nämlich, die Jesus widersprechen, und hier geht es auch wieder um Regelung und Ordnung. Die Jünger sagen, als die Kinder gebracht werden, die, die wirklich zur Gemeinde gehören, das sind die Erwachsenen, nicht die Kinder. In unserer Gesellschaft damals haben Kinder nichts zu sagen. Heute gilt Kindheit als eine eigene Lebensphase. Kinder waren früher kleine Erwachsene, die so lange warten mussten, bis sie erwachsen waren, und dann hatten sie auch was zu sagen. Kinder haben zu schweigen. Die Älteren unter uns kennen das vielleicht noch aus ihrem Elternhaus, dass man als Kind nicht das Wort erheben durfte, wenn Erwachsene etwas sagte. Es gab Elternhäuser, in denen das Reden bei Tisch den Kindern verboten war, während die Erwachsenen es taten. Jesus widerspricht genau dem und sagt, die Kinder gehören dazu von Anfang an. Ihnen gehört das Reich Gottes. Sie sind dabei, sie sind Teil davon. Und das ist das, was letztendlich den Grundstein für das legt, warum wir heute über Kindeswohl nachdenken können. Kinder sind nicht der Besitz von irgendjemand. Wenn wir Kinder haben, dann gehören die uns nicht und wir können mit denen machen, was wir wollen. Kinder sind uns anvertraut, so wie es in einem Tauflied heißt. Wir sollen für sie sorgen und wir sollen für sie da sein. Wir wissen aber, dass es auch anderes gibt, wie mit Kindern umgegangen wird. Dass Kinder geschlagen werden, was übrigens gesetzlich verboten ist. Dass Kinder übersehen werden und auf sie nicht gehört wird. Dass ein Nein eines Kindes nicht als ein Nein akzeptiert wird. Und dass Kinder misshandelt werden und sexuell missbraucht. Das ist Wirklichkeit auch in unserem Land. Wir haben das erkannt und auch da wieder sozusagen eine Veränderung in der Wahrnehmung, wie sehr das ein Unrecht ist, wie sehr Menschen Schaden nehmen. Es gibt im Moment eine Anerkennungskommission in der evangelischen Kirche auf Bundesebene, die wird Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres eine Publikation herausgeben, zum Thema Anerkennung von Fällen sexualisierter Gewalt. Wir haben in unserem Rechtssystem ein Problem, das diese Kommission oder die evangelische Kirche in Deutschland erkannt hat. Fälle von Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch verjähren nämlich, sind also nicht mehr nach einer gewissen Zeit justiziabel. Da will die evangelische Kirche anders mit umgehen und sagen, wir werden auch Fälle, die rechtlich nicht mehr behandelt werden müssten, weiter behandeln und anerkennen, wo es so ist, dass ein Kind misshandelt wurde, sexuell missbraucht wurde, sexualisierte Gewalt erfahren musste, dass das so ist. Und auch wenn dieses Kind inzwischen ein erwachsener Mensch ist, vielleicht sogar ein alter Mensch. Unser Rechtsverständnis ändert sich. Früher hatten Kinder oft das Gefühl, sie müssten Angst haben, zu erzählen, wenn ihnen so etwas passiert. Heute, nach vielen Katastrophenfällen, die in die Öffentlichkeit drangen, mit Odenwaldschule, Sportvereinen und auch Kirchen, auch wir sind nicht frei davon, dass in unseren Reihen Menschen sind, die übergriffig gegenüber Kindern sind. Wenn wir uns da besinnen auf dieses Jesuswort, Kinder gehören von Anfang an dazu, als gleichberechtigte Mitglieder der Gemeinde Jesu Christi, als Gleichberechtigte, die Anteil haben am Reich Gottes, dann kann es nicht sein, dass eines der Mitglieder sich über die anderen erhebt, sondern dass alle gleich sind, gleiche Rechte haben, gleiche Anerkennung haben und im gleichen Maße für sie gesorgt wird. Unser Leben braucht Regeln und Grundsätze. Und dazu ist allerdings die Bibel nicht unser Grundgesetz. Man hat sich entschieden, als die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, zu formulieren, was wichtig, richtig und recht ist. Man hat allerdings im Geist der christlichen Prägung unseres Landes vieles von dem, was Erkenntnisse waren, in dieses Grundgesetz und alle weiteren Gesetze getan. Aber immer wieder darüber nachgedacht, wo haben wir etwas Neues entdeckt? Wo hat sich unsere Haltung zu Menschen verändert? Wo ist etwas hinzugekommen, was wir so wichtig und so bedeutsam finden, dass wir das in einem neuen Gesetz zum Ausdruck bringen? Was weiterhin wir als eine christliche Kirche in diesen Diskurs einbringen, ist die Vision von dem Guten, dem, wozu es kommt, wenn alles gut ist. Das, was Jesus in diesem Wort über die Kinder dann sagt, das Reich Gottes, ein Leben voller Friede, Gerechtigkeit und Liebe. Wenn wir auf diese Welt gucken, über unser Land hinaus, über diese Kirchengemeinde und über evangelische Kirche, christliche Kirchen hinaus, dann fällt uns auf, dass nicht alles gut läuft, dass nicht alles richtig ist, dass es immer noch Länder gibt, in denen Gesetze menschenfeindlich sind oder nur einigen Menschen dienen, dass Gerechtigkeit nicht überall erreicht ist. Wenn wir die Nachrichten anschalten, dann wissen wir, wie viele Kriege geführt werden. Nein, wir wissen, dass Kriege geführt werden. Wir nehmen aber gar nicht wahr, wie viele geführt werden. Viele Kriege sind schon so zum Alltag geworden, dass sie keine Meldung mehr wert sind. Ich glaube, das Thema des heutigen Sonntags, Rechte und Ordnungen, Gesetze, das führt uns dahin, wenn wir auf die Welt blicken, zu sehen, es ist noch viel zu tun, um zu Gerechtigkeit, zu Liebe und zu Frieden zu kommen. Es sind Schritte getan, aber es liegen noch Schritte vor uns, diese Welt zu gestalten, es besser zu machen, einzuwirken, wo etwas passiert. Menschen, die aus Krisengebieten flüchten, als Flüchtlinge aufzunehmen und so diese Welt vielleicht jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen, bis sie irgendwann so richtig gut ist. Im Reich Gottes, am jüngsten Tag. Und dafür können wir handeln und dafür können wir beten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Und damit wir es nicht nur hören oder ich das nicht nur rede, singen wir jetzt auch passend dazu: Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.